Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Mandy Schielke.
Herzlich willkommen. Klein, niedlich, wuschelig oder groß, herrschaftlich und sportlich. Sie können uns beschützen, widersprechen selten, sind herrlich verlässlich, können wie Kinder umsorgt werden und sie haben das bestechende Potenzial, unsere Aufmerksamkeit in Krisenzeiten so wunderbar zu erden. Inzwischen ist es in Großstädten in Mode gekommen, sie sich im Doppelpack zuzulegen. Sie ahnen es, der Hund interessiert uns in dieser Echtzeitausgabe.
Der Haushund ist ein Haustier und wird als Heim- und Nutztier gehalten. Seine wilde Stammform ist der Wolf, dem er als Unterart zugeordnet wird.
Und mein Dackel wackelt mit dem Hinterteil.
Dackel, die lange als Rentnerhunde und Wadenbeißer galten, gehören mittlerweile zu den beliebtesten Hunderassen in Deutschland. Bis zu 3000 Hunde werden jedes Jahr in Deutschland für Tierversuche benutzt.
Zahlte nur noch Hundesteuer.
Eine richtige Hundesteuer wurde erstmals 1796 in England eingeführt.
I met my fucking Scheidungsanwalt.
Für Panda ist Maria Fernanda sogar vor Gericht gezogen, um das Sorgerecht für die Hündin zugesprochen zu bekommen.
Denn ich weiß, dann wünscht mein Hund, er wäre ich.
Ein Thema, vier Facetten. Das ist die Hundeausgabe der Echtzeit und ich will es gleich zu Beginn sagen, ich habe keinen Hund und so sind meine Beobachtungen natürlich so etwas wie eine interessierte Outsider-Perspektive. Zum Beispiel sehe ich in Berlin inzwischen kleine Hunde in Tragetaschen, die wie Babys vor den Bauch gespannt werden. Auf den Hund gekommen, so haben wir diese Echtzeitausgabe überschrieben. Hunde überall. Und weil wir in der Echtzeit ja immer auch Trends beobachten, ist uns aufgefallen, der Dackel ist zurück. Dieser kleine Kerl mit kurzen Beinen und langem Rücken, der im Englischen auch Sausage Dog, also Wursthund genannt wird. Eigentlich ist er ja ein Jagdhund, der besonders gut darin ist, Dachse aus ihrem Bau zu treiben. Doch zunehmend sieht man den Dackel in den sozialen Medien oder auch an der Leine von jungen Großstädtern. Schon in den 1950er Jahren war der Dackel mal schwer in Mode. Jetzt ist er also wieder da. Ist das jetzt ein Anzeichen für die Suche nach Bodenständigkeit oder vielleicht sogar Biederkeit? Anne-Sophie Schmidt hat sich das genau angesehen.
Mandy Ludewig und ihr Freund sind stolze Besitzer eines Dackels.
Wir haben uns für einen schwarz-roten Dackel entschieden. Das ist ästhetisch einfach, ja, genau unser Ding.
Das Paar, sie 35, er 45 Jahre alt, lebt mitten in Berlin und ist für Dackeldame Toffi sogar bis nach Ungarn gereist.
Ja, das klingt verrückt, aber der Wunsch war einfach unendlich groß und ja, jetzt sollte der Hund endlich kommen.
Und wie andere bis zu 5 Jahre auf einen Dackel aus deutscher Züchtung zu warten, kam für die beiden nicht in Frage. Dackel, die lange als Rentnerhunde und Wadenbeißer galten, gehören nämlich mittlerweile zu den beliebtesten Hunderassen in Deutschland und sind auch bei jungen Großstädtern heiß begehrt. Dackel lassen sich in kleinen Wohnungen halten und können ohne viel Aufwand überall mit hingenommen werden. Das weiß auch Mandy Ludewig zu schätzen.
Ich selbst bin super gerne mit der Vespa unterwegs in der Stadt. Ich habe so eine große Umhängetasche und dann sitzt der Hund quasi wie in einem Kängurubeutel vorne vor meiner Brust und dann fahren wir so durch Berlin.
Ihr Hund Toffi ist ein kleiner Kurzhaardackel. Sie werden auch als ausgewachsene Tiere nicht länger als 30 bis 35 Zentimeter. Diese ewig kleinen, niedlichen Hunde sind zurzeit besonders beliebt. Mit ihrem glänzenden, kurzen Fell, dem drahtigen Körper, dem feinen Gesicht und den langen Schlappohren bekommen sie auch in den sozialen Medien viel Aufmerksamkeit.
Hier seht ihr gerade, wie Hubertus mit dem Kommando "Wo ist die Maus?" zeige, dass er hier anfangen soll zu buddeln.
Als nächstes zeige ich euch, wie man Pfötchen gibt. Gar nicht so einfach, wenn man ein kleiner Dackel ist.
Dackel-Influencer und Promis wie Sängerin Adele teilen dort Videos und Fotos von ihren Lieblingen und überzeugen auch andere vom Dackel.
Also wir wurden sehr stark davon beeinflusst, schon auf Social Media. Und das hat, glaube ich, unser Interesse für den Dackel auch geweckt, definitiv. Früher kannte ich auch hauptsächlich die Rauhaar-Dackel und mir war das gar nicht so bewusst, dass es die Kurzhaar-Dackel auch gibt.
Sagt Eike, 31 Jahre alt und seit 2 Jahren Dackelbesitzerin. Ihr und anderen Dackelfans gefällt aber nicht nur das Aussehen der Tiere, sondern auch ihr Charakter. Dackel gelten als willensstark und stur. Ihnen wird eine starke Persönlichkeit nachgesagt. die beeindruckt auch Oliver Storz, der mit seinem Partner Seppi Kübelbeck das Dackelmuseum in Regensburg betreibt, wo 5000 Dackelobjekte ausgestellt werden.
Ich würde es mal als Charakterfestigkeit bezeichnen, nicht Stursinnigkeit, die einen jeden Tag herausfordert, einem die Tränen in die Augen treibt, manchmal aus Verzweiflung und manchmal einfach, weil sie so lustige Wesen aussehen, die Clowns sind, sie sind Schauspieler.
Oliver Storz und sein Partner besitzen selbst seit vielen Jahren 3 Kurzhaardackel, Moni, Seppi und Blümchen. Für den aktuellen Trend sieht Oliver Storz vor allem einen Grund.
Ich denke, wenn man es vielleicht auch psychologisch sieht, uns fliegt im Moment in Europa die Welt um die Ohren. Wir haben Krieg in Europa, es gibt Naturkatastrophen, es gibt Hungersnöte. Da suchen die Leute wieder nach was Bodenständigem. Ja, und was gibt es denn Bodenständigeres als einen Dackel? Und man weiß genau, was man sich einfängt, wenn man sich einen Dackel holt. Ne? Und was zu Omas Zeiten schon gut war, das ist natürlich heute auch immer noch gut.
Aber der Dackel gilt auch als überzüchtete Rasse. Wegen seiner ungleichen Proportionen, kurze Beine und langgezogener Rücken ist er besonders anfällig für Bandscheibenvorfälle. Vor kurzem hat die Bundesregierung einen Entwurf für die Reform des Tierschutzgesetzes beschlossen. In Zukunft sollen sogenannte Qualzuchten verhindert werden. Was das für den Dackel bedeuten wird, bleibt abzuwarten. Neue Forschungen zeigen allerdings, dass längere Beine die Rückenprobleme der Tiere verhindern könnten. Aber ob der Dackel ohne seine markante Form auch noch in den sozialen Medien und an der Leine von Großstädtern zu sehen sein wird?
Vielleicht nicht, aber wenn dann die Rückenprobleme weg sind, können wir das bestimmt aushalten. Hunde sind ein perfekter Kinderersatz, entweder wenn man keine hat oder die eigenen Kinder zu groß geworden sind, um sie intensiv umsorgen zu können. In meiner Nachbarschaft in Berlin kann man abends beobachten, wie hingebungsvoll Hundebesitzer mit ihren Tieren in der Öffentlichkeit spielen. Bälle zuwerfen, jauchzende, zumeist junge Paare ganz glückselig im Sand zwischen Rutsche und Schaukel. Denn in den Stunden, wo sie mit ihren gepflegten Tieren den Spielplatz bevölkern, liegen die Kinder, die da ansonsten sind, natürlich schon in ihren Bettchen. Hunde sind heute nicht zum Jagen und Bewachen da, sie sind Familienmitglieder. Aber was, wenn die Familie zerbricht, sich die Tiereltern voneinander trennen? Wo lebt dann der Hund? Und was, wenn man sich nicht einig ist? In Spanien gibt es seit 2022 ein geteiltes Sorgerecht für Haustiere. Wie das in der Praxis funktioniert, erklärt uns Julia Macher.
Hai nun im Parque San Isidro im Madrider Süden. Gut 40 Hunde tollen über die hügelige Grünfläche, spielen Stöckchen apportieren oder lassen sich von Herrchen oder Frauchen kraulen. Mittendrin Maria Fernanda und Panda. Der schwarz-weiße Collie-Mischling springt fröhlich umher und Maria Fernanda lächelt glücklich.
Für fast alle gehört ein Haustier doch zur Familie. Egal, wen du hier im Park fragst, sie werden dir sagen, dass sie ihr Tier über alles lieben.
Und sie ganz besonders. Für Panda ist Maria Fernanda sogar vor Gericht gezogen, hat 1,5 Jahre gegen ihren Ex-Partner Jorge prozessiert, um das Sorgerecht für die Hündin zugesprochen zu bekommen. Im Herbst 2019 hatten die beiden das Tier gemeinsam adoptiert. Maria Fernanda scrollt auf ihrem Smartphone. Sie zeigt Fotos, die ihr das Tierheim damals geschickt hat. Ein struppiger, verängstigter Welpe ist darauf zu sehen.
Panda gehörte einem Schäfer, aber sie ist sehr ängstlich und taugt deswegen nicht als Hirten- oder Wachhund. Der Schäfer wollte sie loswerden. Sie war völlig abgemagert, als das Tierheim sie zu sich nahm. Statt den altersgemäßen 10 oder 11 wuchs sie gerade mal 7 Kilo.
Für das Paar war es Liebe auf den ersten Blick. Gemeinsam peppelten sie die Hündin auf, nahmen ihr die Angst vor Männern mit Stock, vor Müllautos und Großstadtlärm. Dann kam die Pandemie, der Lockdown und die Beziehungskrise. Maria Fernanda und Jorge trennten sich im Streit. Sie zog aus, aber Panda wollte er behalten. Die Hündin sei sein Eigentum. Schließlich stand sein Name auf dem implantierten Hundechip. An ihm machte die Justiz bis dahin den Besitzanspruch fest Ein Unding, fand Maria Fernanda.
Ein Hund ist doch kein Auto, kein T-Shirt, kein Möbelstück, dessen Wert irgendwie geteilt werden kann. Panda ist ein Lebewesen. Für mich gehört sie zu mir, zu meinem Leben. Jorge hätte alles behalten können, aber nicht Panda.
Nachdem eine Mediation scheiterte, wandte sich Maria Fernanda an eine auf Tierrecht spezialisierte Anwältin und zog vor Gericht. Der Richter befand, wegen ihrer engen Beziehung zu dem Hund und der bereits geleisteten Sorgearbeit habe nicht nur der offizielle Besitzer, sondern auch Maria Fernanda Anrecht auf Panda. Ein wegweisendes Urteil, sagt ihre Anwältin Lola Garcia. Denn als Spanien darauf sein bürgerliches Gesetzbuch reformierte, wurde auch dort der Anspruch auf die, Zitat, Berücksichtigung der emotionalen Bindung zwischen Mensch und Tier festgeschrieben. Bei Trennung oder Scheidung müssen beide Parteien seitdem vor einem Familiengericht vertraglich festlegen, wer sich nun um das Tier kümmert, wer wie viel Zeit mit ihm verbringt und wer was zahlt. Ähnlich wie bei einem gemeinsamen Kind.
Die Reform des bürgerlichen Gesetzbuches fasst eigentlich genau das in Paragraphenform, was wir erstritten haben. Dass die Adoption damals eine partnerschaftliche Entscheidung war, vergleichbar mit der, ein Kind aufzuziehen. Und dass deswegen auch nicht mit Eigentumsverhältnissen argumentiert werden darf. Etwa mit der Frage, auf wessen Namen der Hundechip ausgestellt ist.
Für Panda ordnete der Richter ein Wechselmodell an. Ein Monat bei Herrchen, ein Monat bei Frauchen. Übergabe an einem neutralen Ort bei der Tierärztin.
Wir hatten vereinbart, dass sich für Panda so wenig wie möglich ändert. Die gleiche Tierärztin, die gleichen Befehle, das gleiche Fressen, die gleichen Zeiten fürs Gassigehen. Die Arztkosten haben wir geteilt. Fressen und anderes hat jeder selbst bezahlt. Kommuniziert wurde immer per Mail mit Kopie an die Anwältinnen.
An das erste Wiedersehen kann sich Maria Fernanda noch gut erinnern. Anderthalb Jahre hatte sie Panda damals nicht mehr gesehen.
Ich war fürchterlich nervös und habe mich gefragt, ob sie mich wiedererkennen wird oder nicht. Aber Panda war fast verrückt vor Freude. Sie hat mich die ganze Zeit abgeschleckt. Das war sehr bewegend.
Auch jetzt kommt Panda wieder angestürmt, springt das Frauchen an. Immer noch Wiedersehensfreude oder schon nahender Trennungsschmerz? Maria Fernanda lacht. Nach 3 Monaten hin und her hat ihr Ex überraschend auf seine Ansprüche verzichtet und ihr das gesamte Sorgerecht eingeräumt.
Ich vermute, er wollte einfach nichts mehr mit mir zu tun haben. Für mich ist das in Ordnung. Aber mich schmerzt, dass wir zuerst dieses langwierige Verfahren über uns ergehen lassen mussten, nur damit er dann doch seine Ansprüche abtritt.
Und wie geht es Panda wohl mit der Trennung vom Herrchen? Vermisst die Hündin ihn? Maria Fernanda denkt ein paar Sekunden nach. Ganz sicher ist sie sich nicht, aber das Tier wirke glücklich.
Was Panda wirklich denkt, konnte Julia Macher leider nicht rausbekommen. Aber sie hat noch recherchiert, dass in Spanien bei Ex-Paaren mit Kindern der Hund meist auch parallel im Wechselmodell lebt. Außerdem gibt es inzwischen Fälle, bei denen der Partner oder die Partnerin, die kein Wechselmodell wollte, zu Unterhaltszahlungen verdonnert wurde. Wer in Deutschland einen Hund besitzt, zahlt dafür Steuern. Bei rund 10,5 Millionen Hunden haben die Städte und Gemeinden im vergangenen Jahr ca. 420 Millionen Euro eingenommen. Die Steuer liegt mal bei 24 Euro im Jahr, wie etwa im brandenburgischen Kremmen, und mal bei 255 Euro, wie auf Helgoland. Unabhängig von der Größe des Tieres. Auf dem Land ist die Hundesteuer eher niedrig. Es gibt sogar wenige kleine Gemeinden, die verlangen gar keine Hundesteuer. In großen Städten liegt sie meist bei über 100 Euro für den ersten Hund wohlgemerkt und wird oft wesentlich teurer für jeden weiteren. Matthias Finger hat nachgeforscht, wofür das Geld verwendet wird und was Hundebesitzer zu der Steuer eigentlich sagen.
Wenn die Hundesteuer für was verwendet wird, was für Hunde ist, ich würde ja nichts sagen, fürs Tierheim oder so. Aber was die Stadt da damit macht, eigentlich nichts, sie stecken sei.
Steuern zahlt keiner gerne halt. Es gibt null Gegenleistung, das ist ja die Problematik eigentlich.
Man kriegt jetzt nichts vom Staat, an dem man das Geld zahlt.
Naja, das stimmt so natürlich nicht. Aber die Hundesteuer verschwindet im großen Topf, erklärt Rechtsanwalt Christian Solmicke.
Die Hundesteuer, die ist eine Gemeindesteuer und die wird nach dem Gesamtdeckungsprinzip verwendet. Das bedeutet, dass die Einnahmen gar nicht zweckgebunden sind und zur Finanzierung aller kommunaler Aufgaben verwendet werden können.
Aber Hunde verursachen natürlich auch Kosten. Tierheime müssen finanziert werden. Köln stellt Beutel für Hundehaufen zur Verfügung. Und die Stadt Leipzig schreibt mir:
Wir haben unter anderem Hundewiesen und Strände eingerichtet. Auch Hundekontrollen werden durchgeführt.
Um zu überprüfen, ob Fifi eine gültige Registriermarke um den Hals trägt und ob Herrchen oder Frauchen
den Hund, wo vorgeschrieben, an der Leine führt und ein geeignetes Mittel für Aufnahme und Transport des Tiercodes dabei hat.
Um die Hinterlassenschaften des Hundes einzusammeln. Das kann theoretisch kontrolliert und mit Geldstrafen belegt werden. Trotzdem bleiben überall Haufen liegen, in Parks, auf Wiesen und Gehwegen. In Berlin soll die Stadtreinigung täglich mit unzähligen Tonnen Hundekot zu kämpfen haben. Aus dem Roten Rathaus heißt es aber:
Die Aufwendungen, die durch die Hundehaltung entstehen, werden nicht gesondert ausgewiesen.
Weil sie verschiedene Haushalte betreffen. Zu dumm. Die Ursprünge der Hundesteuer indes reichen bis ins Mittelalter. Damals gab es
die Pflicht der Hundebesitzer, dem Fürsten oder dem Landesherrn, Hunde für die Jagd zu stellen. Diese Hundegestellungspflicht ist der historische Ursprung. Das kommt daher, dass diejenigen, die keinen Hund hatten, dann ersatzweise ein sogenanntes Hundekorn zahlen mussten.
Also eine Abgabe in Form von Getreide, erklärt Juraprofessor Eckhard Reimer. In Heidelberg erforscht er auch die Geschichte der Steuern. Eine richtige Hundesteuer wurde erstmals 1796 in England eingeführt, zeitgleich mit der Einkommenssteuer. Welche Abgaben Hundehalter in Deutschland zu erbringen hatten, änderte sich immer wieder und war von Region zu Region unterschiedlich. Preußen kassierte ab 1810 eine Luxussteuer auf Hunde, die als Haustiere gehalten wurden. Die Einnahmen sollten helfen, die sandigen und oft matschigen Böden Berlins zu pflastern.
1835 wurde beschlossen, alle Bürgersteige der Residenzstadt Berlin mit Granitplatten auszulegen, zu großem Teil finanziert von der Hundesteuer. Die Berliner Hundebesitzer mochten sich zwar über die Steuer ärgern, aber es bescherte Berlin seine fast unverwüstlichen, eleganten Bürgersteige.
Sagt Michalina Zieslitzki vom Stadtmuseum Berlin. Ausgenommen von der Steuer waren Diensthunde. Hunde schufteten nämlich hart in Berlin und das jahrhundertelang. Sie mussten vollgepackte Holzkarren ziehen und Höfe bewachen. Auch heute muss für Hunde, die für Schäfer, Blinde oder im Rettungswesen im Einsatz sind, keine Steuer gezahlt werden. In vielen anderen Ländern wurde die Hundesteuer mittlerweile übrigens abgeschafft. Der Verwaltungsaufwand war wohl zu groß und die Einnahmen im Verhältnis zu gering. Warum Deutschland daran festhält, erklärt Juraprofessor Eckhard Reimer so:
Diese Steuern zielen in der Tat nicht primär darauf ab, dem Fiskus Geld zu verschaffen. Man braucht die Hundesteuer, damit die Zahl der Hunde eingedämmt wird, damit Hunde registriert werden, damit man kontrollieren kann, ob die Hunde heute gegen Tollwut geimpft sind.
Abgeschreckt werden von der Steuer allerdings nur wenige. Die Zahl der Hunde, die in Deutschland als Haustiere gehalten werden, steigt. 2015 waren es noch 8, letztes Jahr fast 10,5 Millionen. Und das, obwohl es ganz schön teuer ist, Hunde zu halten. Bei einer Lebensdauer von ca. 12 Jahren kosten sie Herrchen und Frauchen insgesamt 17.000 Euro.
Wissenschaftler der Technischen Universität Berlin haben 2020 übrigens errechnet, dass ein etwa 30 Kilogramm schwerer Hund pro Jahr rund eine Tonne CO2 ausstößt. Vielleicht wäre ja eine CO2-Steuer eine zeitgemäße Alternative, um Hundebesitzende zur Kasse zu bitten. Könnte man ja mal drüber nachdenken. Hier in der Echtzeit haben wir uns jetzt ganz viele unterschiedliche Seiten des Lebens und Alltags mit Hunden angeschaut. Immer ging es dabei um den Hund als Haustier, als fälligen Freund und mitunter auch viel mehr. Aber Hunde spielen auch eine Rolle in der Forschung und bei Tierversuchen. Und vor allem der Beagle gilt als besonders sanftmütig und ist sehr gefragt. In Deutschland werden am Beagle unter anderem Pestizide getestet, aber auch Medikamente zur Behandlung von Krebs. Es gibt Stimmen, die sagen, Tierversuche sind notwendig, auch wenn sie grausam sein können. Andere arbeiten an Alternativen oder sind überzeugt, dass wir Tierversuche künftig nicht mehr brauchen werden. Die Journalistin Caroline Walter hat sich intensiv mit Tierversuchen am Beagle beschäftigt und auch eine Dokumentation für die ARD darüber gemacht. Und die trägt den Titel Tierversuche an Hunden, das Leiden im Labor. Jetzt ist sie hier bei mir im Studio. Hallo, Frau Walter.
Hallo.
Frau Walter, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, sich ausgerechnet mit diesem Thema so ausführlich zu beschäftigen?
Ich bin auf dieses Thema gestoßen, tatsächlich beim Spazierengehen mit meinem eigenen Beagle. Also ich habe dort Beagle gesehen, die waren sehr dünn und schon sehr grau und ja, sie sahen so gar nicht Beagle-typisch aus und habe die Leute dann gefragt und die haben mir erzählt, ja, sie haben einen Beagle aus einem Labor adoptiert. Und ich wusste überhaupt nichts davon. Also ich wusste weder etwas von Tierversuchen an Hunden noch an Beaglen und habe dann eben angefangen zu recherchieren und immer mehr herausgefunden.
Ich hatte es ja schon erwähnt, dass an Beagle Pestizide und Krebsmedikamente getestet werden. Warum kommen ausgerechnet diese Tiere dafür in Frage? Welche Voraussetzungen bringen die mit?
Beagle sind besonders gutmütig, sanftmütig und umgänglich, also leicht zu handhaben. Sie machen auch keinen Mucks, wenn sie leiden. Und Beagle neigen auch nicht dazu, zu beißen, selbst wenn der Mensch ihnen immer wieder Schmerzen zufügt. Also diese positiven Eigenschaften werden ihnen quasi zum Verhängnis.
Ja, schrecklich. Und woher kommen die Hunde, die bei diesen Forschungen benutzt werden?
Die Hunde kommen von speziellen Zuchtfarmen in Europa und den USA. Man kann sie dort wie Katalogware bestellen, also Katalogware fürs Labor. Und wir haben in Frankreich so eine Zuchtfarm ausfindig gemacht und haben dort gesehen, wie die Beagle leben. Also auf engstem Raum, auf Betonboden zusammengepfercht in diesen kleinen Zwingern. Sie können bei großer Hitze im Sommer nicht ausweichen. Sie können nie Gras schnüffeln oder die Welt da draußen erkunden. Also in diesen Zuchtfarmen fängt das Leid der Beagle eigentlich schon an.
Und das ist erlaubt?
Das ist erlaubt, ja.
Die allermeisten Tierversuche werden ja immer noch an Ratten oder an Mäusen gemacht. Können Sie sagen, wie hoch der Prozentsatz von allen Tierversuchen ist, die man an Hunden durchführt? Also ein Großteil der Tierversuche wird ja auch an anderen Tieren gemacht, oder?
In Deutschland werden jedes Jahr bis zu 3000 Hunde für Versuche benutzt. Im Jahr 2022 waren es 2800 Hunde. Das klingt erst einmal wenig im Vergleich zu Mäusen, Ratten, Kaninchen, die 82% der Versuchstiere ausmachen. Aber viele Hunde werden eben für sehr belastende und tödliche Versuche benutzt und nur wenige Beagle verlassen lebend das Labor. Also sie fristen eigentlich ein jämmerliches Dasein in einer Umgebung, die alles andere als artgerecht für einen Hund ist.
Was genau wird denn an den Hunden getestet?
Also es wird an ihnen getestet, wie Arzneimittel wirken. Es wird aber auch getestet, wie giftig sind bestimmte Medikamente für die Organe, für die Nerven oder Chemikalien wie Pflanzenschutzmittel. Also es werden sehr viele Hunde auch für solche Tests eingesetzt. Und da wird eben geguckt, wie wirkt sich so eine Substanz über einen längeren Zeitraum aus auf die Hunde und zeigen die Hunde Vergiftungserscheinungen. Und wir sind auch auf sehr belastende Versuche in der Zahnmedizin und Herz-Kreislauf-Forschung gestoßen. Und bei einem Versuch wurde den Hunden der Bauch aufgeschnitten, dann wurde eine Nierenarterie abgeklemmt, um künstlich Bluthochdruck zu erzeugen. Und dann wurden die Hunde mit verschiedenen Wirkstoffen behandelt. Also es sind ganz viele Versuche, die tatsächlich schon sehr belastend auch für die Hunde sind.
Und welche Folgen genau haben diese Versuche für die Tiere?
Wir haben ja Laborbeagle begleitet, die entlassen wurden, also die wenigen, die es lebend aus dem Labor geschafft haben. Und die hatten alle sehr, sehr große Probleme am Anfang, vor allem mit dem Fressen. Die hatten Magen-Darm-Probleme, weil durch diese Arzneimittel- und Chemikalientests natürlich auch ihr Magen angegriffen wird und ihre Organe angegriffen werden. Diese Hunde hatten auch unglaublich Angst, die hatten Panikattacken. Also sie kennen ja nichts außer kahle Laborwände. Das heißt, wenn sie rauskommen, ist erstmal alles für sie voll voller Angst und Panik. Also sie kommen irgendwann an, aber es ist schon ein schwerer Weg für sie. Und es hängt auch von den Experimenten ab. Je belastender die Experimente waren, desto mehr Krankheiten haben diese Hunde dann.
Kommen wir mal zu den Alternativen. Was gibt es denn da bereits? Woran wird gearbeitet, um diese Tests, die bislang an Beagle vorgenommen werden, auf andere Weise zu testen?
Also eine sehr vielversprechende Alternative sind sogenannte Organoide und Multiorgan-Chips. Organoide werden aus menschlichen Stammzellen gezüchtet und das sind winzige Abbilder eines menschlichen Organs und sie funktionieren auch genauso. Also diesen Chip muss man sich vorstellen von Aussehen und Größe wie so eine alte Musikkassette und auf diesem Chip befinden sich eben Kammern, in denen diese Mini-Organe angeordnet sind, also ein Mini-Darm, eine Leber, eine Niere und die sind miteinander durch feine Kanäle verbunden und werden durch so eine mechanische Pumpe, die wie ein Herz funktioniert, werden die mit Nährstoffen versorgt. Und wenn man jetzt eine Chemikalie oder ein Arzneimittel in dieses System hineingibt, dann kann man genau sehen, wie wirkt diese Substanz auf die einzelnen Organe. Also ist sie schädlich, ist sie giftig? Und durch diese Multiorgan-Chips könnte man eben diese Giftigkeitstests an Hunden und anderen Tieren ersetzen.
Wird das schon versucht? Also ist das schon eine gängige Praxis? Also ist das schon in den Alltag der Forschenden eingezogen?
Es ist noch nicht in den Alltag wirklich eingezogen. Also die Pharmafirmen benutzen diese Multiorgan-Chips schon intern, um sehr früh herauszufinden, ob ein Wirkstoff überhaupt ein Potenzial hat. Aber es ist eben immer noch so, dass diese Giftigkeitstests von den Behörden verlangt werden für Chemikalien und Arzneimittel.
Es gibt auch Ideen, den Hund nachzubauen, die Tests quasi von den lebenden Organismen fernzuhalten. Was hat es damit auf sich?
Ja, es gibt Alternativmethoden, die mit computerbasierten Systemen arbeiten, also mit mathematischen Modellen und künstlicher Intelligenz. Die spielt in diesem Bereich eine immer größere Rolle. Und es gibt eben ein ganz neues Projekt, die versuchen, anhand der früheren Daten aus Hundestudien Organe und Gewebe des Hundes nachzubauen, also virtuell, um so Giftigkeitstests zu ersetzen.
Und woran liegt es dann, dass die Beagle-Versuche trotz dieser Alternativen, die Sie jetzt geschildert haben, weiter stattfinden? Also sind sie doch noch nicht ausgereift genug?
Nein, sie sind ausgereift, aber diese Methoden müssen von den Behörden zertifiziert, überprüft und als Standard anerkannt werden. Und das geht eben sehr schleppend voran. Da sind viele Stellen zuständig, auf EU-Ebene, national. Da fehlen die finanziellen Mittel und das Personal. Und ein deutscher Behördenvertreter hat es auf den Punkt gebracht, es fehle eine zentrale, kompetente Institution, die sich um die Zertifizierung dieser Methoden kümmert. Und wenn sie dann zertifiziert sind, ist die nächste Hürde, dass in diesem Bereich dann die Tierversuche verboten werden müssen. Weil solange noch dann eine Wahl ist zwischen der Alternativmethode und dem Tierversuch, können sich eben Forschende dann immer noch entscheiden. Also es muss tatsächlich am Ende auch verboten werden, damit die Alternativmethode als Vollersatz dann auch wirklich zum Tragen kommt.
Und haben Sie Hoffnung, dass es in diesem Punkt vorangehen wird? Also Sie haben ja jetzt schon vielversprechende Methoden geschildert und sind auch zu der Analyse gekommen, dass es eher eine Frage der Anerkennung, der Zertifizierung, der Zulassung ist. Wie sind Ihre Hoffnungen? Wird es künftig ohne Tierversuche an Hunden auskommen können?
Das hoffe ich. Uns haben zum Beispiel Vertreter von Pharmafirmen gesagt, sie würden gerne darauf verzichten, auf diese Versuche an Hunden und Affen in Bezug auf Giftigkeit. Aber sie werden immer noch gefordert. Also man sieht schon, da bewegt sich etwas. Vor allem die Pharmafirmen haben sehr großes Interesse an diesen Alternativmethoden und stecken da auch Geld rein. Aber es müsste eben auch von staatlicher Seite viel mehr getan werden. Also es wird in Deutschland viel zu wenig investiert in die Alternativmethoden. Und dadurch versinken eben, manche sagen das, im Tal des Todes. Also die kommen nicht weiter, obwohl sie wirklich die bessere Alternative wären.
Ja, keine so positive Aussicht. Für Beagle also. Über die Bedeutung von Hunden für die medizinische Forschung habe ich mit Caroline Walter gesprochen. Sie hat sich sehr genau mit dem Thema beschäftigt und ihre Dokumentation Tierversuche an Hunden, das Leiden im Labor, finden Sie in der ARD Mediathek. Hier in der Echtzeit machen wir jetzt Schluss mit unserem Hundeschwerpunkt. Ein Hund im Haus, ja oder nein, bleibt eine echte Geschmacksfrage. Und wenn Sie noch mehr von uns hören wollen, alle Folgen finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Ich bin Mandy Schielke. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.